Ich habe mir ein paar emotionale Worte aufgeschrieben und wollte Sie ganz herzlich begrüßen, aber bei diesem Echo stehe ich ganz weit im Schatten. Ja. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Gemeinde, hier vor Ort, aber auch im Bildschirm. Einfach diesem Freudenfest, zu dieser hoffnungsvollen Botschaft, Jesus lebt. Er lebt wirklich und er ist auferstanden. Und ich freue mich ganz herzlich, dass wir gemeinsam dieses Fest feiern dürfen, nach zwei Jahren, Endzeitstimmung und permanente apokalyptische Nachrichten, die unser Alltag total demontiert und deformiert haben, freue ich mich, dass wir endlich mal zukunftsorientiert leben, sehen, schauen können. Das ist ein Fest der Freude. Diese Botschaft, Jesus lebt, ist eine Botschaft, die in unserem Leben Hoffnung macht, die macht unserem Leben, gibt unser Leben Kraft und auch wirklich eine ganz neue Perspektive. Ja. Ich glaube, dass der biblische Glaube ein Glaube der Auferstehung ist, und das durchgehend. Manche Menschen begrenzen das so ein wenig auf das Neue Testament, aber auch das Alte Testament ist ein Testament, das der Glaube als ein Auferstehungsglauben sieht. Und dieser Auferstehungsglaube ist dem Alten Testament überhaupt nicht fremd. Ja. Es beginnt ja mit unserem Glaubensvater Abraham, da möchte ich kurz beginnen. Ich werde ganz kurz den Text lesen aus dem Alten Testament, dann springe ich ins Neue Testament, um nur mal die Brücke zu schließen, die wir mal von dem Glaubensvater Abraham haben, bis hin zu der Erfüllung in unserem Herrn Jesus Christus. Und zwar möchte ich lesen einmal die 1. Mose, Kapitel 22. Da mag einer meinen, wie kommt man auf so einen Text? Aber das ist das, was Abraham durchlebt und geglaubt hat. Und dieser Text zeigt uns, was Abraham wirklich an dem Glauben hielt. Was hat den abrahamitischen Glauben ausgemacht? Ich lese den Text, Kapitel 22, 1. Mose, Vers 1 bis 6. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten. Und jetzt kommt der Text, den wir so gewöhnlich überlesen, aber genau das zeigt, was Abraham inwendig geglaubt hatte. Bleib hier mit dem Esel. Und ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Das ist der Abraham, der glaubte fest, dass wie auch immer es endet mit dem Leben. Das war sein Glaube. Er glaubte fest, dass der Gott, der das alles geschaffen hat, der Gott, der jedem von uns Leben gegeben hat, nicht der Gott ist, der ein Leben fordert. Und wenn er es fordert, dann gibt er es auch wieder. Und Abraham war derjenige, der daran fest geglaubt hat. Er sagt: Bleibt ihr hier mit dem Esel, wir beide gehen hin und beten an. Und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zurück. Das ist unser aller Vater Abraham, sagt Apostel Paulus. Er gründet sich darauf in den Römerbrief, als er eine große Theologie schreibt und sagt: Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das ist Abraham. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Er glaubte. Apostel Paulus greift dieses Ereignis aus 1. Mose auf und sagt, erklärt das für uns und sagt, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu glauben war. Also er schreibt von dem, was Abraham wirklich geglaubt hatte. Und ich glaube, dass die Kennzeichen der biblischen Glaubens vierfach sind, zumindest aus diesem Text. Es ist ein Glaube des Gehorsams. Er ging, um anzubeten. Er war gehorsam. Es ist ein Glauben des Gehorsams. Es ist ein Glaube der Hoffnung. Er erwartete von Gott etwas, was man von Menschen nicht erwarten konnte. Es ist ein Glaube der Hoffnung. Und es ist ein anbetender Glaube. Und das haben wir heute gemeinsam getan. Wir haben unseren Herrn angebetet für seine Größe und Herrlichkeit. Er ist auferstanden, erlebt. Und wir haben heute ihm gebührende Ehre und Macht gegeben dafür, dass er das auch in unserem Leben getan hat und auch eines Tages vollenden wird. Und es ist ein Glaube der leiblichen Auferstehung. Es ist der Glaube einer leiblichen Auferstehung. Das ist ganz wichtig. Also Abraham ist der Vater aller drei Schriftreligionen, sowohl Juden als auch Moslems als auch Christen gründen sich in Abraham, aber nur in Christus gibt es die Erfüllung. Nur in Christus. Bei Abraham forderte Gott seinen Sohn, bei Christus gibt Gott seinen Sohn. Nur in Christus gibt es dann die totale Erfüllung. Und die Botschaft, die wir heute leben und die wir heute predigen wollen, die Auferstehung Jesu Christi garantiert die Zukunft für mein Leben. Dass Jesus Christus auferstanden hat, das ist der Garant dafür, dass ich leben werde. Ich habe Recht auf Leben, das Recht habe ich gar nicht verdient, das ist mir zugeeignet worden. Die Auferstehung, Geschwister, ist ein Beweis, ein Garant dafür, dass ich leben werde. Das ist, mein Leben hat Zukunft. Das ist das Entscheidende. Ja, ich möchte heute uns einen Text lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 17. Ich muss zugeben, ich spicke heute Morgen. Das ist im Grunde genommen eine Predigt von Paulus. Ich werde es einfach lesen, also das ist nicht meine Predigt. Nicht, dass ihr mir heute Nachmittag eine Plagiatsaffäre noch unter die Schuhe schiebt, das ist so nicht. Also hier predigt Paulus und wir dürfen von ihm lernen, wie er die Auferstehung sieht. Paulus predigt in Apostelgeschichte 17 und bevor ich diese Predigt lese, möchte ich ganz kurz zum Umfeld sagen. Paulus ist mit den Brüdern auf der zweiten Missionsreise, sie sind unterwegs, sie sind gerade in Philippi gewesen, dort haben sie gepredigt und ein Wunder getan, wurden hart geschlagen, ins Gefängnis geworfen. Dann sind sie nach Thessaloniki gekommen, da waren sie etliche Wochenenden beisammen und dort in Thessaloniki haben sie auch gepredigt, da kam auch eine Gemeinde zusammen. Es gibt sogar im Neuen Testament zwei Briefe an diese Gemeinde. Und dann lesen wir weiter, weil da Juden einen Aufstand gemacht haben, musste Paulus dringend weiterziehen, weil sie ihm nach dem Leben trachteten. Er zieht dann weiter und kommt in Athen an. Ja, er kommt in Athen an und in Athen hat er echt ein Problem. Denn dort in Athen findet er eine Stadt voller Götzenbilder. Also Menschen haben sich Götzenbilder gemacht, diese Götzenbilder haben sie in die Stadt positioniert, platziert, so dass das Leben eines Menschen immer in der Anwesenheit und Gegenwart der Götzen stattfindet. Das ist ganz grausam gewesen. Und Paulus ergrimmt in seinen Geist, das ging ja gar nicht, dass Menschen in so einer Dunkelheit, in so einem Finsternis leben. Und der fängt an zu predigen, er nimmt seinen Predigtdienst auf. Und im Kapitel 17, Vers 16 bis 23 lesen wir, wie er seinen Predigtdienst aufnimmt. Und dann stehen wieder Philosophen auf und wollen sagen, hör mal zu, erscheinbar ist er so, dass du uns eine ganz neue Lehre bringst. Wir möchten dir gerne zuhören und dich verstehen. Erzähl es mal was. Und sie streiten sogar mit Paulus und am Ende beleidigen sogar. In der deutschen Übersetzung steht das Wort Schwätzer. Wir würden heute in unseren Rahmenbedingungen, die wir so haben, würden das Wort auch Schwurbler kennen. Vielleicht werden manche andere Wörter gebrauchen, aber das genaue Wort, was dahinter steht, ist ein Kornpicker. Das heißt, er hat nicht die ganze Wahrheit vor Augen, er pickt sich so ein paar Elemente daraus und hat von der wirklichen Wahrheit gar keine Ahnung. Das ist das Wort, was die Philosophen gegen Paulus verwenden. Und als die Argumenten zu Ende gehen, das ist so typisch, wenn die Argumentenkarte zu Ende ist, da wird man persönlich, sie wurden persönlich. Und Paulus predigt das Evangelium von der Auferstehung Jesu Christi. Und da sagten sie, Moment mal, wir merken gerade, dass jetzt was ganz Neues kommt. Wir müssen dich also mal ganz genau zuhören, was hast du uns zu bieten? Und sie laden dann in so einen athenischen Bundestag, der steht dann da mitten im Hof und darf sich dann verteidigen und ganz die Lehre predigen. Und dieser Paulus steht dann vor diesen Philosophen, vor diesen Streber. Das passt hier ganz gut, nicht weil sie so gut gelernt haben, weil die Philosophen an sich immer an die Wahrheit streben. Die sich ewig Suchende, ja, die hören nie auf. Also ich möchte jetzt keinen auf den Schlips treten, aber ich glaube, wenn alle Menschen, alle Philosophen von heute auf morgen verschwinden würden, würde es kein Mensch merken. Ja? Das ist meine persönliche Überzeugung. Also wenn alle Bäcker verschwinden würden, würde man schon merken. Ja? Oder wenn alle Ärzte verschwinden würden, würde man schon merken. Oder wenn alle Heizungsbauer, und da würden wir alle aufs Plumpsklo gehen. Merken Sie, das ist ganz lebensnah. Aber das ist hier ein Beruf, der ist komplett überflüssig und so ist es dann auch da. Also persönlich meine Meinung, ja. Also die stehen dann da und versuchen ihn dann zu begegnen mit ihrer suchenden Einstellung. Und dann sagt uns in Vers 21, dass sie wirklich nach der Wahrheit suchen. Also sind Menschen, die, das ist das Einzige, was man den gut zurechnen mag, dass sie suchen. Ja, suchen sie nach der Wahrheit und Paulus stellt sich in die Mitte und verkündigt ihnen den unbekannten Gott. Weil sie hatten Angst, in ihrer Götzendienst den wahren, irgendeinen Gott nicht Genüge getan zu haben. Und deswegen haben sie eine Statue hingestellt für unbekannten Gott. Und Paulus sagt, diesen Gott möchte ich euch verkündigen. Es ist Zeit, dass ihr da mal von hört. Und Geschwister, ist das nicht komisch, dass wirklich in unserem menschlichen Geschlecht, ist das nicht komisch, dass unser Gott über die Jahre in der Geschichte der Menschheit sich offenbart hat. Er hat sich offenbart zum Beispiel in der Schöpfung. Ja, wenn Sie, es ist nicht umsonst, dass die meisten Nobelpreisträger, 60% alles Menschen, die an Gott glauben, ja, es ist nicht umsonst so, weil sie diese klare Ordnung der Schöpfung erkennen und erkennen, da muss ein Schöpfer dahinter stehen. Es ist ja nicht umsonst, dass Menschen, die sich mit der Schöpfung beschäftigen, erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Aber wir leben ja heute in einer Welt, in der wir auch einen unbekannten Gott haben. Und das ist dieser Gott, von dem wir heute Morgen gesungen haben. Er ist auferstanden. Also Sie und ich und der Paulus stehen gemeinsam in der gleichen Aufgabenstellung, nämlich, dass wir mit den Menschen zu tun haben, die einen unbekannten Gott vor sich haben. Ja, Gott hat sich zum Beispiel durch das Volk Israel ganz klar vorgestellt, ein Volk erwählt, hat ihn aus dem Ägyptenland geführt, hat sie ganz groß werden lassen und bis heute ist dieses Volk trotz aller Bemühungen der Menschheit immer noch am Leben. Da merken wir, dass Gott dahinter steht. Gott hat sich auch durch die ganz normale, profane Geschichte vorgestellt und trotzdem haben wir heute mit einem unbekannten Gott zu tun. Dieser Gott hat schlussendlich auch seinen Sohn in diese Welt geschickt und dieser Sohn ist für uns gestorben und auferstanden und trotzdem haben wir immer noch mit einem unbekannten Gott zu tun. Und Paulus sagt, das müssen wir jetzt ändern. Das geht so nicht. Ich möchte Ihnen erzählen von unbekannten Gott. Und ich finde es klasse, wie Paulus das macht. Und jetzt möchte ich den Text lesen. Den Text in Apostelgeschichte 17, 24 bis 31. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind eines Geschlechts, da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen oder steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdreich richten will, mit der Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist die Botschaft von Paulus. Also ich wünschte mir, dass ich so predigen könnte, wie er, sehr kurz, ne? Und doch so inhaltreich. Also das ist hier wirklich Gottes Wort konzentriert, ja? Das ist Konzentrat. Und Paulus war ein genialer Prediger, genialer Mensch, Gotteskenner. Ich finde es einfach unglaublich, wie dieser Mensch mit dem Wort Gottes umgeht und wie er dazu einsteht. Und was macht Paulus als erstes? Apostel Paulus stellt Gott vor. Ich glaube, es ist ganz notwendig, dass wir erstmal Gott vorstellen, dem wir dienen, dem wir leben. Das ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Und Paulus sagt in seinen Worten, Gott, der die Welt gemacht hat, da fängt an. Also er fängt von seiner Größe an. Er sagt, Gott ist der Ursprung von allem. Egal, womit du anfängst, Gott, es beginnt alles mit Gott. Geschwister, Freunde, das Alte Testament beginnt mit Gott, das Neue Testament beginnt mit Gott. Es beginnt beides mit Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Beide Testamente beginnen mit Gott. Und Paulus sagt hier diesen Menschen, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass egal wo er anfängt, es beginnt alles bei Gott. Er ist der Herr des Himmels und der Erde, der Schöpfer und Herr des Universums. Und er wohnt nicht in den Details, die ihr erschaffen habt. Er hat es auch gar nicht nötig. Die Quelle des Lebens kann nicht in dem Geschöpf leben, sondern der Geschöpf lebt von der Quelle. Das ist ganz entscheidend. Und somit sind die Folgen da, dass ja das, was Paulus hier kommunizieren möchte, ist, wir sind uns der Größe Gottes gar nicht bewusst. Ihr seid dabei, diese hölzernen Dinger zu schnitzen, weil er gar nicht versteht, vor wem er steht, sagt Paulus. Ihr versteht nicht, vor welcher Größe ihr steht. Das ist derjenige, der mit einem Wort alles erschaffen hat. Wenn er das begreifen würde, dann würdet ihr euch schämen dafür, dass ihr etwa Holzschnitzer gemacht habt. Das ist Paulus. Seine Größe zeigt er in seinen Werken. Gott kann man nicht mit Menschen auf ein Menschenwerk reduzieren. Man kann nicht sagen, das, was ich hier gemacht habe, das ist mein Gott. Das funktioniert nicht. Das ist höchstens ein Götzen. Und Paulus sagt, Gott ist nicht vom Menschen abhängig, sondern der Mensch ist von Gott abhängig. Das ist interessant. Er dreht den Spieß um. Ich möchte euch mal zeigen, an wen wir wirklich glauben. Wir glauben an den Herrscher der Welt, an den Schöpfer, der die Quelle von jedem Leben und Lebeninhalt ist. Er wird ja gleich kommen, dass der Gott ist nicht nur ein Lebensgeber, sondern ist auch ein Geber von Lebensinhalt. Er gibt dem Leben einen Inhalt. Er gibt nicht nur eine leere Hülle mit dem Namen Leben, sondern er gibt auch dieser Hülle einen Inhalt. Es ist nicht eine Nuss, wo kein nichts drin ist, sondern es ist eine Hülsenfrucht mit einer Frucht innen drinne. Und das ist unser Gott. Es bedeutet, dass die Philosophen komplett falsch ausgerichtet worden sind. Ihre Lebensausrichtung war falsch, deswegen wird er gleich mit Buße kommen. Sie standen verkehrt rum. Das stellen Sie mal vor, wenn Sie rückwärts durch unser Straßenverkehr fahren würden. Ja? Also Sie sind jetzt hier, Sie haben wahrscheinlich 6 Gänge gehabt oder Automatik, Sie haben jetzt 5 Gänge hergebraucht. Jetzt fahren Sie mit Rückwärtsgang nach Hause. Das ist genau das, was Philosophen gemacht haben. Und da sage ich, Jungs, dreht mal richtig um. Er steht zum Götzen hin, er müsst zum Gott hin. Und mein Leben braucht eine Ausrichtung auf Gott hin. Und diese Ausrichtung, mein Lieben, heißt es, das Grab ist leer. Er lebt. Er lebt. Unser Herr lebt. Das Grab ist leer. Er ist ein Herr des Lebens. Das ist die Ausrichtung, die uns prägt. Wir sind nicht dem Tod geweiht. Wir sind Menschen, die leben. Ja, das ist unser Herr, der hat es vollbracht. Und Paulus sagt, ich lebe vor diesem Herrn, der die Welt gemacht hat, aber viel mehr, er hat mir einen Sinn gegeben, indem er mich von meiner Sünde befreit hat und hat mich ausgerichtet auf ihn hin. Und mein Lebensinhalt ist Jesus Christus. Und das möchte Paulus hier ganz deutlich kommunizieren. Also ihr seid falsch ausgerichtet. Das ist euer Problem, meine Freunde. Er sagt zu den Philosophen hier, ihr seid falsch ausgerichtet. Am Ende, beziehungsweise im nächsten Vers, in Versen 26 bis 29, sagt Paulus, was eigentlich ein Mensch in Gottes Augen ist. Also die menschliche Identität. Ich möchte das nochmal lesen, Verse 26 bis 29. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Bei wem in der Bibel steht da aus einem Blut? Schlachter. Das ist die Bibelstelle, die erlaubt, Bluttransfusion zu machen. Ja? Es gibt ein paar Irrlehren, die verbieten das. Das ist die Bibelstelle, das erlaubt. Aus einem Menschen, aus einem Blut hat er das ganze Menschengeschlecht gemacht. Paulus sagt damit und hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferner von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts, damit wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht? Und das ist die Kernaussage, Mensch ist Gottes Werk. Das ist ganz wichtig zu begreifen, ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Da sage ich manchmal meinen Freunden, meinen Kollegen, ich weiß nicht, von wem ihr abstammt, aber ich bin ein genialer Gedanke Gottes. Das ist gar nicht arrogant. Das ist meine Identität. Ich habe es nicht verdient, aber Gott hat sich offenbart. Er hat gesagt, ich habe dich geschnitzt, ich habe dich gemacht. Du bist nicht einfach entstanden. Ja? Das ist nicht ein wilder Fantasielauf. Das ist ein geplanter Vorgang von mir. Und ich möchte dir sagen, mein lieber Vitali, du bist ein von mir gewünschter Gegenüber. Ich habe dich gemacht nach meinem Bild. Mensch ist Gottes Werk. Aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Festgesetzt, wie lange sie bestehen sollen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Also Gott hat Bestimmungsrecht über sie und mich. Er macht das, er hat die Macht dafür. Paulus muss ihnen erklären, vor wem sie stehen. Sie müssen das mal begreifen. Denn das Problem der Philosophen heute auch, das Problem ist das, dass sie Gott sind. Sie sind die Wahrheit. Wir sitzen auf der Richterstuhl und die Menschen sitzen und Gott sitzt auf der Anklagebank. Das ist die Perspektive, die wir heute in unseren Diskussionen pflegen, Geschwister. Und das ist unser Problem, Freunde. Wenn wir das einmal rumdrehen und setzen uns auf die Anklagebank und Gott auf den Richterstuhl, dann sieht die ganze Welt anders aus. Und dann dreht sich auch, dann passt alles plötzlich, dann passt der ganze Puzzle zusammen. Und Paulus ist damit beschäftigt, dieses Bild bei denen im Kopf zu drehen und sagt, Freunde, ihr habt total verkehrte Perspektive von Gott. Nicht er ist von euch abhängig, sondern er hat sie euch gemacht und ihr seid und ich bin derjenige, der von ihm abhängig ist. Ja? Und warum hat er das gemacht? Er sagt auch nicht nur, was er gemacht hat, sondern auch, warum er das gemacht hat. Paulus stellt ja Gott so großartig vor. Er zeigt einfach die Bestimmung des Menschen. Wenn wir gleich den Vers lesen, 27, dann lesen wir, was unsere Bestimmung ist, damit sie Gott suchen sollen. Das ist unsere Bestimmung, liebe Geschwister, liebe Freunde. Sie sind zur Welt gekommen, ich bin in diese Welt gekommen, nur mit einer Bestimmung, Gott zu finden, in ihm Freude zu haben, mit ihm zu leben, ja, und ihn kennenzulernen. Und wenn wir ihn finden, hört sich unsere Sehnsucht nach Gott, die nimmt ab, unsere nach Ewigkeit, die wird gestillt, unsere Sehnsucht nach Ewigkeit wird gestillt und nur bei Jesus Christus. Vers 27 sagt er, und das ist eine ganz stille Einladung, übrigens zu den Philosophen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht fern von uns. Merken wir, wie herrlich unser Herr ist. Wir gehen durchs Leben, 20, 30, 40, 50 Jahre, und Paulus sagt, er ist nicht fern von mir. Und ich möchte Sie heute Morgen ermutigen, mal anhalten in Ihrem Leben und zu schauen, ob Sie Gott spüren, ob Sie Gott erleben. In Ihren Entscheidungen, in den Führungen, wie Gott Sie geführt hat, in unterschiedlichen Lebenssituationen, da ist er dabei gewesen, der ist da gewesen, Geschwister, Freunde. Wir können Gott erfahren, sagt Paulus. Das ist nicht eine goldene Statue, die da tot steht und von A nach B getransportiert werden muss, sondern das ist ein Gott, den wir erleben können. Und das ist das Gute an unserem Herrn. Gott hat alles getan, damit wir ihn erleben können. Wir sollen Gott suchen. Das ist die menschliche Lebensbestimmung. Und das ist auch die Sehnsucht des Lebens. Gott suchen ist nicht eine Religionsgemeinschaft suchen. Das möchte ich nochmal ganz klarstellen. Ja, es hat nichts mit Religionsgemeinschaft zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich einen Schöpfer suche, der mich geschaffen hat und mir den Sinn gegeben hat für mein Leben. Und diesen Gott möchte ich suchen. Und Paulus spielt hier auf eine große Aufgabe der Philosophen. Die Philosophen sind ja ewig Suchende. Ganz ähnlich wie Archäologen, die haben auch nichts verloren, aber suchen ein Leben lang. Ja? So sind auch die Philosophen, die haben auch ein Problem, die suchen auch ewig lang. Und Paulus sagt, genau das hat Gott getan. Der Suchobjekt ist er. Er will gefunden werden. Er will gefunden werden. Er will in unserem Leben ergriffen werden. Und da sagt Paulus ihnen, das ist unsere Lebensbestimmung. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlecht. Ist das nicht toll, dass wir seine Schöpfung sind, seines Geschlechts sind? Da Menschen göttliche Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, und das ist die göttliche Logik, Mensch kommt von Gott, und was vom Menschen kommt, kann kein Gott sein. Das ist das, was Paulus ihn kommunizieren möchte. Der Mensch kommt von Gott und deswegen, was vom Menschen kommt, kann kein Gott sein. Das ist also die argumentative Part. Und jetzt kommt die Einladung. Und ich finde es toll, dass Paulus, bevor er sie einlädt, etwas zu machen, dass er denen erstmal erklärt, was sie, vor wem sie stehen, dass er ihnen Gott vorstellt. Ja? Apostel Paulus in den Versen 30 und 31, er kommuniziert die Anweisung Gottes an den Menschen. Gott hat nicht uns einfach bestimmt, sondern er hat uns einen Befehl gegeben. Für sie und für mich hat er einen Befehl gegeben. Ich habe eine Lebensaufgabe, auf diesen Befehl zu antworten, und ich werde eines Tages auch in Ewigkeit darauf Rechenschaft geben müssen, wie Sie auf diesen Befehl geantwortet haben. Achten Sie mal, Vers 30 und 31. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen, also da, wo sie nichts von Gott wussten, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie alle an allen Enden Buße tun. Das ist das, was Gott sagt. Gott tut uns, gibt uns eine Anweisung, ganz klare Situation, Buße zu tun. Ohne Ausnahme, alle an allen Enden, sagt Gott, tut Buße. Das ist das Entscheidende. Was ist Buße? Buße ist eine Bankrotterklärung. Ja? Ich habe nichts. Ich habe nichts zu bieten. Es ist ein Bankrotterklären. Es ist aber einzugestehen, ich habe verloren. Buße ist eine, die Fromm würde sofort sagen, eine Sinnesänderung, wobei diese Sinnesänderung so theologisch klingt. Ich habe das etwas umformuliert, ist eine Entschuldigung mit anschließender Lebensveränderung. Ja? Manchmal ist es so, als ich Kind war, auch unsere Kinder, ja, ist okay, Papa, Mama, okay, tut mir leid, werde ich nicht so machen. Man sieht aber ganz genau, hinter diesen Worten ist nur Schall und Rauch, da ist keine ernst gemeinte Entschuldigung gemeint. Und dann geht man und macht trotzdem das Gleiche. Das ist keine Buße, das ist eine Schauspielerei. Aber Paulus sagt hier uns, Gott befiehlt uns, Buße zu tun, eine Entscheidung mit einer anschließenden Lebensveränderung. Und was Paulus hier sagt, ist eigentlich, Freunde, dreht euch mal von eurem Götzenweg weg und dreht euch mal zu diesem lebendigen Herrn. Dreht euch mal von dem weg, was ihr ins Leben gerufen habt und dreht euch zu dem, der euch ins Leben gerufen hat. Das ist Buße. Es ist eine komplette Änderung. Ich muss mich umdrehen und komplett auf Gott ausgerichtet werden. Das ist das, was Paulus sagt. Es ist nicht einfach sagen, ja, ich habe es verstanden, ich habe hier ein paar Götzen gemacht, tut mir leid, war nicht so gemeint. Das war nicht so, das ist keine Buße. Buße ist, ich habe verstanden. Ich stehe komplett falsch im Leben. Ich muss mich ändern, ich muss mich drehen. Und dieser Herr ist der Ausrichtungspunkt meines Lebens. Und auf den hin muss ich mich ausrichten. Also drehe ich mich weg von meiner Schöpfung hin zu meinem Schöpfer. Das ist Buße. Buße ist also eine Entschuldigung mit einer anschließenden Lebensveränderung. Weg von den Götzen hin zu Gott. Und warum ist dieser Befehl so wichtig? Das ist eine Anweisung, ein Befehl. Er befiehlt jeden von uns, Buße zu tun. Jeder von Ihnen, von mir, auch ich, ist jeder gemeint. Absolut jeder. Das ist das, was jeder Mensch zu tun hat. Buße vor dem lebendigen Herrn. Ich glaube, Geschwister, dass wir heute die Probleme der Welt, wir wollen sie alle klären. Wir wollen sie klären, indem wir einfach mehr Waffen liefern. Das ist aber keine Lösung. Lösung ist, Buße zu tun, dass wir die Probleme, die wir verhindern können, konnten, nicht verhindert haben. Es ist keine Lösung, wenn ein Ehepaar auseinandergeht, dass man sagt, gut, dann heirate ich nochmal. Es ist ein Problem, dass wir über mehrere Jahre das Problem nicht versucht haben zu beheben. Dass wir kein Ohr entwickelt haben für den Nächsten. Dass wir nicht versucht haben zu verstehen. Darüber sollten wir Buße tun. Buße, dass wir nicht bemüht haben, uns einen anderen Weg einzuschlagen. Wir wollen ja sofort eine sofortige Veränderung. Sofort. Das muss jetzt und hier geschehen. Ich will jetzt und hier ein Auto, ich will jetzt und hier das und jenes, ich will also alles sofort. Aber so funktioniert das nicht. Wenn ich 7 Jahre etwas oder 10 Jahre etwas zerstreut und kaputt gemacht habe, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sich das in einem Augenblick wieder alles reparieren lässt. Das funktioniert nicht. Aber Buße ist der Beginn, ein Wendepunkt zu einem neuen. Es macht gar keinen Sinn, wenn wir das überspielen, Puder drauf machen, Gras drüber wachsen lassen. Nichts ändert das, nur die Buße ist ein Neuanfang. Es ist ein Neuanfang. Wir müssen mit unseren reuigen Herzen vor unserem Herrn kommen und sagen, Herr, ich habe gesündigt vor dir. Ich habe falsch gelebt. Ich verstehe das und ich möchte mich zu dir hinwenden und möchte mit dir leben. Und das ist der Moment, wo Gott anfängt, neu zu wirken. Und sagt Apostel Paulus, warum das so ist, weil er Auferstehung, ein Tag festgesetzter Auferstehung und hat durch einen Mann. Und da merken wir gerade, wie Apostel Paulus hier großartig das Alte Testament predigt. Ich habe das schon in meiner letzten Predigt im Johannesbrief erwähnt, deswegen möchte ich es kurz hier nochmal erwähnen. Er ist in seinen Gedanken bei Daniel Kapitel 7, Vers 13. Und da ist eine Prophezeiung über Jesus Christus. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Und er gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute aus verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Und das ist das, was Apostel Paulus hier im Gedanken hält, diesen Vers. Und er sagt, er hat einen Mann bestimmt, durch den er alle dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten. Und das ist das Schöne, was unser Herr macht. Wisst ihr, es wäre schade, wenn unser Herr uns nur auf unsere Probleme hinweisen würde und sagen, weißt du, du fehlst so an allen Ecken und du kannst das nicht, das weißt du. Aber der Herr ist nicht nur einer, der ein Problem erkennt, sondern auch einer, der ein Problem behebt. Und Apostel Paulus sagt hier, er hat ja einen Glauben angeboten, indem er ihn, Herrn Jesus Christus, vor den Toten auferweckt hat. Und die Auferstehung, die wir heute feiern, Geschwister, ist nichts anderes wie ein Angebot des Glaubens, sich auf diesen Herrn der Schöpfung einzulassen. Das ist nichts anderes. Paulus sagt, lasst euch auf diesen Herrn der Schöpfung ein. Er hat uns einen Glauben angeboten. Auferstehung ist die Festsetzung des Gerichts und bis dieser Gericht ausgesetzt ist, sagt Gott, ich bitte euch in Glauben an meinen Sohn Jesus Christus. Und wenn ihr daran glaubt, seid ihr gut aufgehoben. Als persönlichen Erretter, und Erlöser. Er hat jeden Mann. Dieses Wort jedermann ist genauso allgemein, so pauschal, so universal, wie im Vers 30, dass alle an allen Ende Buße tun sollen. Und genauso sagt er hier, jeder Mann, Sie und dich haben heute ein Angebot auf diesen Auferstandenen zu reagieren. Ein Angebot zu sagen, ich möchte heute den Tag nutzen, um mich von meiner Schöpfung, von meinen Götzen wegzudrehen zu einem lebendigen Herrn und ihn anbeten. Buße heißt, ich drehe mein Leben um und richte mich nach ihm aus. Und ab hinfortan gilt das, was er sagt. Wisst ihr, Geschwister, er hat ihn vor den Toten auferstehen lassen und in dieser Auferstehung ist ein Angebot entstanden, Angebot des Lebens. Es wird kein WLAN am Friedhof geben. Es wird es nicht geben. Gott sagt nicht, wisst ihr, mein Vater und meine Mutter, die habe ich 2014, 2019 beerdigt, die liegen auf dem Kupferberg nebeneinander. Gott wird da keine WLAN-Verbindung schaffen und sagen, jetzt könnt ihr mal unterhalten. Ja? Nein, mein Vater und meine Mutter werden auferstehen, leibhaftig werden sie auferstehen, wie mein Herr auferstanden ist. Das ist der Auferstehungsglaube. Es ist ein Glaube des Lebens. Es ist ein universales und zugleich ein sehr persönliches Angebot des Glaubens. Und das ist das Schöne, was Paulus sagt. Paulus sagt, wir haben eine Person, der auferstandene Jesus Christus, auf den wir uns ausrichten können. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie heute in Ihrem Leben eine Entscheidung treffen. Ich möchte mein Leben nach Christus ausrichten. Diese Botschaft der Auferstehung Jesu Christi lässt keinen Menschen unberührt. Es ist unabhängig vom Spielstand. Dein Leben geht in die ewige Verlängerung. Es ist unabhängig, ob 3-4 oder 4-3, spielt keine Rolle. Das Leben geht in die ewige Verlängerung. Es wird verlängert. Ja? Und die Auferstehung Jesu garantiert die Zukunft für mein Leben. Und dabei, Geschwister, gibt es nur zwei Alternativen, Freunde. Und diese Alternative lesen wir in Kapitel 2, Vers 32 und 33. Da gab es eine Gruppe von Menschen, die haben gesagt, okay, es hört sich gut an. Naja, das mit der Auferstehung der Toten, begannen sie einen zu spotten. Also das ging über ihre Vorstellungskraft, dass Jesus Christus lebt. Die anderen dagegen haben sich mit ihren Herzen gebunden und sind zum Glauben gekommen. Das lesen wir in Vers 34. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Sie wurden gläubig. Sie haben dieser Botschaft Glauben geschenkt. Sie haben verstanden, dass ihr Leben eine neue Perspektive, neue Ausrichtung braucht. Sie müssen neu ausgerichtet werden. Die Auferstehung Jesu Christi bestätigt jede Prophezeiung über ihn. Er ist auferstanden und damit heißt es, alles, was über ihn gesagt worden ist, trifft ein. Es stimmt. Die Auferstehung Jesu Christi hilft uns, unser Leben richtig zu verstehen. Ich bin sein Geschöpf, ich soll meinen Gott finden und ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Das müssen wir wahrnehmen. Ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Mit dem Tod ist alles nicht alles aus. Jesus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich weiß, vielleicht werde ich morgen sterben, vielleicht übermorgen. Ich weiß, aber ich werde auferstehen. Das ist die Hoffnung. Die Auferstehung Jesu Christi sagt, du wirst leben. Die Frage ist nur, mit oder ohne ihn. Und ich wünsche Ihnen ganz herzlich, dass die Tage, die Gott in Ihr Leben schenkt, vielleicht ist es ein guter Tag heute, diese Botschaft, frohmachende Botschaft, Jesus lebt, er ist auferstanden vom Grab, der Stein hält ihn nicht, zu sagen, ich möchte mich persönlich auf meinen Schöpfer hin ausrichten. Ich wünsche Ihnen so sehr, dass er ganz persönlich in Ihrem Leben aufersteht. Das ist mein Wunsch für dieses Fest. Gott segne Sie. Wir wollen beten. Lieber Heiland, wir stehen heute vor dir und sagen dir ganz herzlichen Dank. Wir lesen Nachrichten über die Menschen, über die Frauen, deine Jünger, als du auferstanden bist und lesen, sie sind zum Grab gelaufen, sie konnten es nicht glauben. Die anderen sind zum Grab gekommen, weil sie Grabpflege machen wollten. Wir stehen heute vor dir und dürfen diese Botschaft glauben und vertrauen. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden, du lebst und dieses Leben möchte unser Herzen warm halten. Das möchte unserem Leben Hoffnung geben. Wir leben und weben in dir. Und das möchten wir dir heute dich anbeten und dir Danke sagen, Herr. Wir bekennen vor dir, dass du unser Schöpfer bist und dass du, Herr Jesus, unser Herr und Heiland bist. Wir bekennen vor dir, dass du uns geschaffen hast aus einem Blut und du hast uns bestimmt, uns in deinem Leben zu finden. Und wir danken dir, dass du sich finden lässt. Du bist derjenige, der sich finden lässt. Du möchtest gefunden werden. Du möchtest, dass wir unsere Zeit mit dir beschäftigen. Danke, Vater. Und selbst wenn wir von dir weglaufen und bewusst unser Leben so organisieren, dass wir dich nicht treffen, stellst du dich mitten auf unserem Weg, wie damals bei Paulus nach Damaskus, so dass wir erkennen möchten, Herr, wer bist du? Und wir danken dir, dass du uns auf unseren Wegen stellst, damit wir dir begegnen. Das Schicksal, das wir erleben werden, ist dir nicht egal. Und darüber freuen wir uns, Vater, dass dieses Wort von deiner Größe und dieses Wort von deiner Einladung, Buße zu tun, uns erreicht hat. Und das wollen wir heute bekennen und dir sagen, Herr, du bist unser Herr und wir freuen uns so sehr, dass du auferstanden bist. Möge diese Freudenbotschaft, diese Botschaft der Hoffnung, Vater, unser Herz ganz neu beschreiben, ganz neu beleben und uns ausrichten auf dich. Du bist ein kommender Herr. Wir erwarten dich, Herr Jesus Christus. Amen.